Werden Quantencomputer die Verschlüsselung von Bitcoin brechen? Ethereum startet neuerdings auf. Und was ist mit anderen Altcoins los? Das und mehr in dem Crypto Talk diese Woche. Diese Woche sprechen wir ausschließlich über Bitcoin, Ether und Solana. Wir werden uns als erstes aber eine sehr, sehr wichtige Nachricht anschauen, die zu der Preiskorrektur in den letzten 24 Stunden geführt hat. Und wenn wir uns hier diese Nachricht anschauen, Google hat nämlich einen neuen Quantencomputer-Chip vorgestellt. Der Chip nennt sich Willow und kommt mit etwa 105 Qubits, was natürlich innovativ sehr, sehr spannend ist. Was bedeutet das rein von der Rechenleistung? Wenn wir den heute besten Supercomputer nehmen, bedeutet das, dass schwierige Aufgaben, die einen Supercomputer etwa 10 Septillion Jahre kosten würden an Zeit, würde das bedeuten, dass dieser Qubit basierte Willow-Chip das Ganze in etwa 5 Minuten lösen könnte. Und jetzt fragen sich natürlich auch die Krypto-Leute, ist die Bitcoin-Verschlüsselung obsolet oder eben nicht? Diese Innovation ist sehr, sehr spannend, absolut, aber rein von der Quantencomputer-Technologie sind wir noch Welten davon entfernt, erstens die Bitcoin-Verschlüsselung zu hacken oder lösen und auf der anderen Seite, wenn das wirklich der Fall wäre, dann wäre Bitcoin wahrscheinlich unser geringstes Problem, denn die gesamte Verschlüsselungstheorie wäre somit auch obsolet, das heißt E-Banking und andere Geschichten. Aber bis dahin werden wir sicherlich auch Innovation in der Kryptowelt sehen, zum Beispiel wie Vitalik Buterin hat bereits Hardforks angekündigt für Ether, sollte es soweit kommen. Und natürlich auch Bitcoin wird ja nicht stehen bleiben in Sachen Innovation. Das heißt, da würden wir auch weitere Entwicklungen sehen. Springen wir jetzt zu der Bitcoin-Story, sprechen über El Salvador. El Salvador wird sehr wahrscheinlich ihr Bitcoin-Gesetz ein bisschen zurückfahren. Jetzt fragt man sich, ist das ein Schritt zurück oder ein Schritt nach vorne? Denn es geht um einen IWF-Deal, der momentan auf dem Tisch liegt. Der IWF hat El Salvador immer wieder kritisiert, seit sie dieses Bitcoin-Gesetz eingeführt haben, dass die Verkäufer auch Bitcoins akzeptieren müssen. Und das ist zum Teil gut gelaufen und zum Teil eben schlecht, weil die Verkäufer, die teilweise komplett technologieavers sind, plötzlich dann ein Bitcoin-Wallet gebrauchen müssten. Und das bedeutet, dass jetzt El Salvador eventuell das Gesetz so anpassen wird, dass es plötzlich nur noch optional wird. Das wiederum würde dann bedeuten, dass die Verkäufer nicht unbedingt Bitcoin akzeptieren müssen und dass man ein bisschen zurückkrebst bezüglich des Gesetzes. Ist das jetzt tendenziell etwas Positives oder Negatives? Ich glaube, wir müssen noch abwarten, denn was wir nicht vergessen dürfen, ist, dass El Salvador momentan auf 600 Millionen US-Dollar an Bitcoins sitzt, also weil sie in den natürlich letzten Jahren das Ganze eingekauft haben. Dann haben sie eine Bitcoin-Mining-Organisation, die auch relativ gut funktioniert und es wurde gerade letztens auch relativ viel Gold gefunden. Das wird natürlich auch wieder zu einem Abbau, einem Minenabbau entsprechend führen und das könnte dann dazu führen, dass El Salvador zweispurig mit Bitcoin, dem digitalen Gold und eben dem physischen Gold fährt. Dann haben wir MicroStrategy, die kaufen nochmal 2 Milliarden US-Dollar. MicroStrategy möchte nicht stoppen und viele fragen sich jetzt, ist das irgendein Ponzi, das Michael Saylor hier spielt, indem er Aktien verkauft und gleichzeitig Bitcoins einkauft oder ist das die beste Investmentstrategie überhaupt, weil er quasi ein volatileres Asset in einer volatileren Währung umtauscht gegen einen sicheren Wert oder ein Hard Asset, so wie es die Bitcoin-Maximalisten tendenziell sagen. Andere kritisieren das Ganze natürlich und sagen, der Fakt, dass Michael Saylor und MicroStrategy so viel Bitcoins akquirieren, ist tendenziell nichts Gutes und wir möchten ja weiter in Richtung Dezentralisierung, nicht weiter in Richtung Zentralisierung. Ich glaube, wir müssen da definitiv abwarten, aber bis jetzt ist die Strategie relativ gut aufgegangen. MicroStrategys Durchschnittspreis sitzt bei knapp 57.000 US-Dollar und Michael Saylor ist somit natürlich in einer sehr, sehr guten Lage. Aber der Fakt, dass das Ganze halt an den Aktienpreis und den Bitcoin-Preis gekoppelt ist, bedeutet, dass eine gewisse Volatilität Probleme bereiten könnte. Wenn wir uns jetzt den Chart anschauen, sehen wir folgendes Bild. Nicht erschrecken, ich habe hier mehrere Indikatoren eingezeichnet. Das erste ist sicherlich der Bitcoin-Chart, der im Moment gerade diese Korrektur hinter sich hat. Ich hatte gerade davon gesprochen, dass aufgrund der Quantencomputer natürlich ein Schreck durch die Kryptowelt gegangen ist. Wir hatten ja diese Korrektur, hat sich langsam wieder gefangen. Wir sitzen momentan auf 97,7. Gleichzeitig ist die Bitcoin-Dominanz in den letzten Tagen runtergekommen und dann wieder angestiegen. Das könnte eventuell auch eine Verschiebung des Altcoin-Marktes bedeuten. Aber was ganz klar ist, ist, dass dieses Flush quasi von Capital ganz klar dazu geführt hat, dass der NUPL, der Net Unrealized Profit Loss Indicator, hier wieder ein bisschen runtergegangen ist. Das heißt, wir möchten ja diesen Indikator beobachten und sobald er in Richtung Euphorie und Greed geht, möchten wir natürlich auch verkaufen, weil das eine mögliche Spitze wäre. Also das hier unbedingt im Auge behalten, deshalb werde ich das die kommenden Wochen auch immer online behalten. Dann sprechen wir über Ethereum. Wenn wir jetzt die Ethereum ETF Flows anschauen, sehr, sehr positiv in den letzten Tagen. Dreistellige Millionenbeträge am 5. Dezember vor dem Nikolaustag, sogar 428 Millionen US-Dollar. Und das, obwohl in der Bitcoin-Welt, in der Bitcoin-ETF-Welt die Inflows mittlerweile wieder negativ sind. Bedeutet das jetzt, Ethereum wird das Zepter übernehmen? Die Analysten sagen ja, sagen sogar einen Preis von 15.000 US-Dollar für ein Ether per Mai 2025 voraus. Ob das jetzt wirklich stimmen wird, wir werden sehen. Natürlich Grund für diese Annahme ist diese Trendlinie hier, die dazu führen könnte, dass wir im Mai etwa bei 15.000 ankommen. Das müsste jetzt schon nochmal ein starker Anstieg sein, aber die Analysten sagen auch hier, wir dürfen nicht vergessen, zwischen 2016 und 2017 hat Ethereum extrem stark performt, in einer sehr, sehr kurzer Zeit tendenziell auf ein neues Allzeithoch und in diesem Fall wäre das Allzeithoch ja noch bei 4.800 US-Dollar. Das heißt, das muss erst geknackt werden und erst dann kommen wir hier raus. Wenn wir uns jetzt den Wochenchart anschauen, sehen wir folgendes Bild. Wir müssten in diesem Fall, wenn wir in Richtung 4.000 US-Dollar gehen möchten und auch die Allzeithochs wieder brechen möchten, müssten wir hier im Wochenchart definitiv über 3.800 US-Dollar landen. Erst dann würde ich das Ganze als bullish betiteln. Momentan sieht es aber nicht so schlecht aus. Ich glaube, es ist durchaus realistisch, dass das noch machbar ist bis Ende der Woche, zumal wenn die ETF-Flows anhalten. Wie sieht es aus mit Solana, dem anderen Altcoin-Antreiber, sage ich mal? Bei Solana gab es eine stärkere Korrektur zwischen 265 und hier bis 205 US-Dollar, welche sich vor ein paar Wochen eingezeichnet hatte. Eigentlich immer ein sehr guter, eine Einkaufsmöglichkeit meiner Meinung nach. Denn ich glaube, hier zwischen 205 und etwa 248 US-Dollar kann man durchaus einen Long eingehen, wenn man jetzt eher konservativ ist und davon ausgeht, dass es hier eine Rejection gibt. Sollte es die Rejection geben, wird sich hier eine Range bilden. Sollte das durchbrechen, denke ich, kann man locker bis 260 longen und dann vielleicht entsprechend Profite mitnehmen. Aber ich glaube, wenn Solana läuft, dann läuft es eben relativ gut und deshalb unbedingt auch das im Auge behalten. Das war's vom Crypto Talk diese Woche. Wir hören uns nächste Woche wieder. Machen Sie es gut und bis dann.